Zwei Schwestern, die zusammen durch dick und dünn gehen. Ein Anruf, in dem ein verzweifelter kleiner Junge nach seiner Mutter fragt. Und Ermittlungen, die ein dunkles Geheimnis ans Licht bringen. Wo ist Samira? Heute bei Spurlos. So, ein letzter Schluck Fencheltee. Silvi, und dann geht's auch schon los. Hallo.
Hallo.
Hör mal, die Leute haben uns geschrieben zuhauf, sie wollen dich besser kennenlernen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen mal damit an, dass ich dich ein ganz klein bisschen ausfrage. Ja, so einfach aus dem Bauch raus. Silvi, wer bist denn du überhaupt? Seit wann bist du im Bitte-Melde-Dich-Team zum Beispiel? Erzähl mal ein bisschen.
Seit 14 Jahren.
Oh krass, echt?
Ja. Und
14 Jahre, Wahnsinn. Wir kennen uns aber auch schon
Wir kennen uns schon länger.
Das wird schon eine 2-0, ne? Glaube ich, oder? Haben wir 20-Jähriges, Schatzi?
Ich denke ja. Ich denke, das kommt hin.
Also seit 14 Jahren, bitte melde dich.
Ja.
Was hast du da gemacht?
Ich habe als Redakteurin gearbeitet, ich habe dich begleitet bei Suchen, ich habe Menschen betreut. Ja, ich muss sagen, ich liebe diese Sendung natürlich total.
Was macht für dich Bitte melde dich aus? Warum liebst du dieses Format?
Ich mag diesen Moment, wenn man Menschen zusammenbringt, die auch zusammengehören. Also das ist dieser, wenn Geschwister sich finden, wenn Eltern und Kinder sich finden.
Ja.
Das sind immer ganz große Momente. Ich sag manchmal, das sind so heilige Momente.
Ja.
Und ich habe schon Kameramänner weinen gesehen. Und
ja.
Das ist schon wirklich...
Auch die harten Hunde
die
weinen
harten
bei
Hunde.
Uns hinter der Kamera.
Das ist schon bewegend, erschütternd.
Und jetzt betreust du ja federführend mit noch einer Kollegin und noch einer Kollegin, aber du federführend Spurlos, unseren Podcast, auch schon von Anfang an. Und was liebst du am Podcast?
Am Podcasten mag ich, dass man Menschen und ihren Geschichten, und wir haben ja auch verrückte Geschichten erzählt.
Viel unterschiedlichere auch als bei Bitte melde dich.
Absolut.
Die Bandbreite ist eine andere, ne?
Absolut. Dass man dem Raum geben kann. Warum kommt es zu einer gewissen Entwicklung?
Über welches Thema man stolpert, meinst du? Meinst du das? Weil das arbeitest du ja auch oft raus. Es gibt ja immer so ein Thema einer Geschichte.
Genau. Oft sehen ja die Dinge schwarz-weiß aus, wenn man sie auf den ersten Blick sieht in so einer Oberflächlichkeit.
Ja.
Und wenn du genau hinschaust, dann denkst du so, okay, ach, deshalb ist diese Mutter damals gegangen.
Ja.
Ach, deshalb haben sich diese Schwestern entzweit.
Und weißt du, was ich gut finde? Im Podcast kann ich zum Beispiel schon auch, also ohne mich jetzt so wichtig nehmen zu wollen, aber natürlich ist es befriedigend, auch mal seine Haltung zu zeigen. Fernsehen ist anderen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Wir sind, glaube ich, im Podcast ein bisschen freier, auch mal so wie jetzt, einfach zu sprechen. Ne?
Zu sprechen, aber ich finde auch diese Einschätzung, die du oft gibst, finde ich ganz wichtig. Und dafür ist ja hier auch Raum.
Warte, ich brauche noch einen Schluck Fencheltee, weil ich will dich noch was fragen. Und ansonsten, ohne jetzt zu privat werden zu wollen, so viel, glaube ich, darf ich sagen. Du bist Mama.
Ja.
Zweier Töchter?
Ja.
Wie alt sind die?
Die sind 13 und 16.
Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst. Nee. Echt?
Ja.
In meiner Welt sind die 48.
stehen geblieben.
Ich wollte nämlich auch noch zu Ostern fragen. Das heißt, habt ihr gar nicht mehr Ostereier gesucht?
Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit diesen zwei Teenagern in den Park gehe, wo wir jeden kennen, um die Ecke, mit meinem Körbchen und den Ostereiern.
Ja. Geht nicht mehr, oder was?
Das Leben von Teenagern ist unterteilt in, das ist peinlich und das ist nicht peinlich.
Und Mütter sind ja eh latent, generell peinlich.
Immer.
Ach so.
Ob mit Ostereiern oder ohne.
Immer. Ich wollte nämlich eigentlich auch gerade noch, weil wir über Ostern jetzt so gestolpert sind, vorjammern. Ich meine, weißt ja, mein Sohn, meine Tochter, die sind jetzt junge Erwachsene. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Man ist so raus aus dem Ostergame. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß genau, was du meinst.
Also man, und weißt du, was noch ist, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist? Man ist nicht nur raus aus Ostern. Also die haben ja jetzt durchs Heranwachsen dieses Fest genommen, das man dann so versteckt hat und so. Und Silvi, das ist ja nicht nur das. Dann bist du ja auch mit raus aus dem Nikolaus-Geschehen.
Absolut.
St. Martin, kannst du vergessen.
Mhm.
Also die Feste, die so schön waren, die fallen ja weg. Da bin ich so ein bisschen wehmütig. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Du bist aus diesem, ich finde schon fast Wettbewerb raus.
Was meinst du damit?
Weißt du nicht mehr, wie das war, dieser Wettbewerb? Also ich habe mich manchmal unter Druck gefühlt, wenn ich an Einladungskarten denke, die meine Kinder bekommen zu Geburtstagen. Wenn ich diese Giveaway-Tüten gesehen habe, die Mütter gebastelt haben auf den Geburtstagsfesten, die Laternen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, Julia, aber ich habe das zum Teil auch gemacht.
Ja, jetzt pass auf. Okay, genau, das ist das Schlimme. Man stimmt damit ein in diesen Wettbewerb, aber man fühlt sich doch total unter Druck. Ich habe bei manchen Einladungen hatte ich das Gefühl, die haben vorher noch Bastelmessen besucht. Aber wirklich, Silvi, da haben sich dreidimensional irgendwelche Meerjungfrauen aus Glitzermeeren erhoben. Da dachte ich, Mist, ich kann jetzt nicht einfach in bunten Stiften da so Rollen verteilen. Ich
weiß genau, was du meinst.
Ja, oh, das ist unglaublich, was Mütter da so auf die Beine stellen. Das ist schon krass, oder?
Wahnsinn. Und wenn du auf diese Kindergeburtstage kamst und diese Torten da standen.
Unglaublich.
Also da gab es ja auch Torten, die ein komplettes Motto von Star Wars oder mit Barbie-Puppen dekoriert. Ich habe mal eine gesehen, da konnten Autos unten durchfahren.
Das ist nicht dein Ernst?
Ja, also es war irre.
Wie unten durchfahren?
Da war so ein Tunnel mitten in der Torte und die Autos...
Ich bin einerseits traurig, dass ich aus diesem Moms-Wettbewerb raus bin und andererseits...
Hat es auch Vorteile.
Hat es auch Vorteile, genau. Also, aber das war Ostern. Ostern ist vorbei. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr, was du so machst und wir fangen
oder nicht
an...
Machst.
Oder nicht machst. Und wir fangen an mit der Geschichte.
Ich habe direkt eine Frage dazu.
Es gibt immer die Frage am Anfang.
Ja. Hattest du schon mal jemanden in deinem allerengsten Umfeld, der ein Doppelleben geführt hat?
Doppelleben?
Mhm. Also ich meine,
was meinst du mit Doppelleben?
Eine Person, die vorgibt, dass alles okay ist.
Mhm. Aber es war alles ganz anders. Und
die geht Wege, von denen du nichts weißt.
Es gab schon, Gott sei Dank nicht oft, in meinem Leben, dass ich Menschen sehr, sehr eng um mich hatte und eine Entwicklung, die sich da aufgetan hat, die habe ich nicht wahrgenommen. Obwohl ich ja denke, dass ich ein relativ gutes Bauchgefühl habe, aber das ist mir passiert, ja. Dass sich jemand dann komplett in meiner Umgebung anders entwickelt hat und dann kam am Ende eine sehr große Überraschung. Aber klassisch Doppelleben, da kann ich nur so viel zu sagen. Ich habe eine Freundin, der das passiert ist mit dem Partner, da gab's ein wirkliches Doppelleben und da waren wir alle völlig überrascht. Du verstehst, dass ich dazu nicht mehr sagen kann, aber in dem Sinne, ja, ist es mir schon passiert, weil es einer Freundin passiert ist und da leidet man sehr mit natürlich.
Und für dich, Julia, als Freundin, das nicht zu wissen, was eigentlich abgeht. Im Leben deiner Freundin. Wie war das für dich?
Das war erstmal Schock und dann eine lange, lange Zeit der Verarbeitung für sie. Und ja, da kommt die Frage auf, könnte einem das selber passieren? Die kann ich dir so nicht beantworten.
Ja, verstehe ich. Und auch heute, Julia, bei uns geht es um ein solches Doppelleben, um ein Geheimnis mit katastrophalen Folgen. Wir erzählen nämlich die Geschichte von Jenny und ihrer Schwester Samira. Und Samira hat ein solches Geheimnis. Sie führt ein Doppelleben, von dem niemand in ihrem Umfeld etwas ahnt. Und dieses Doppelleben wird ihr schließlich zum Verhängnis. Davon geht man jedenfalls aus, denn bis heute weiß niemand, was wirklich passiert ist.
Es ist Freitag, der 29. Juli 2022. In Hamburg ist es 11 Uhr morgens. Ein lauer Sommertag, 20 Grad, etwas bewölkt. Jenny kommt gerade von der Arbeit. Sie freut sich, denn das war ihr letzter Arbeitstag vor ihrem lang ersehnten Urlaub. Gerade hat sie im Büro noch ihre Zeiterfassung abgegeben. 2 Wochen Urlaub liegen nun vor Jenny und ihrem 8-jährigen Sohn. Die junge Frau kann es gar nicht fassen. Mit ihrem Sohn hat sie schon so viele Pläne geschmiedet, denn 2 Wochen können ganz schnell an einem vorbeiziehen. Und deswegen sind die beiden entschlossen, einen tollen Sommer zu verbringen. Das Programm sieht einiges vor. Ein Besuch im Freibad, eine kleine Tretbootfahrt am See und natürlich den großen Eisbecher, den Jenny ihrem Jungen versprochen hat.
Aber am meisten freuen sich beide auf ihre geplante Reise nach Hessen, in einen kleinen Ort in der Nähe von Marburg. Dort lebt Jennys Schwester Samira mit ihrem Sohn Lukas. Die Vorfreude ist groß. Allerdings stehen heute noch einige Erledigungen auf dem Plan. Als Jenny gerade den Autoschlüssel aus der Tasche zieht, um die Türe ihres Wagens aufzusperren, klingelt ihr Handy. Jenny erkennt die Nummer auf dem Display. Es ist die Nummer ihres kleinen Neffen. Jenny nimmt den Anruf entgegen. Hallo Lukas, sagt sie. Aber niemand antwortet ihr. Lukas? Fragt Jenny noch einmal nach. Kannst du mich hören? Dann endlich antwortet der 12-jährige Junge. Er sagt, hallo Tante Jenny. Und in diesem Moment ist Jenny klar, dass etwas passiert sein muss. Die Mami ist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen, flüstert Lukas. Jenny atmet tief durch. Ihre Hand zittert, als sie den Türgriff öffnet und ins Auto steigt. Jenny versucht, ruhig zu bleiben. Niemals würde ihre Schwester Samira den kleinen Lukas ahnungslos zurücklassen. Niemals. Dieser Anruf versetzt Jenny in größte Sorge. Es ist der 29. Juli 2022. Es ist Jennys erster Urlaubstag. Aber in diesen Ferien wird Jenny nicht wie geplant mit ihrem Sohn nach Hessen fahren. Und auch an die Tretboot-Tour und an das Freibad ist nicht mehr zu denken. Denn an diesem Tag beginnt die Suche nach Jennys Schwester Samira. Eine Suche, die ein Geheimnis ans Licht bringt und die dennoch nicht die ganze Wahrheit aufdeckt.
Ja, Jennys Leben ist seit diesem 29. Juli 2022 völlig aus den Fugen geraten. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Und nur eines hat sich seit jenem Sommertag nie geändert. Jennys unerschütterliche Liebe zu ihrer Schwester Samira.
Sie war für mich einfach immer meine kleine Schwester, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss so ein bisschen auf sie aufpassen. Ich habe sie geliebt, immer, heute noch. Und deswegen sitzt der Schmerz ja auch so tief.
Über diesen Schmerz werden wir heute sprechen. Es ist eine Geschichte, in der ja nichts ist, wie es scheint. Und in der eine junge Frau, eine junge Mutter irgendwie richtig vom Weg abkommt. Und warum? Das ist bis heute ungeklärt.
Ja, Jenny und Samira sind Schwestern. Und sie sind nicht nur das, sie sind auch beste Freundinnen. Jenny ist Jahrgang 1984 und Samira ist 4 Jahre jünger. An ihre gemeinsame Kindheit mit Samira erinnert sich Jenny mit Freude und auch mit Wehmut.
Also uns ist eigentlich immer irgendwas eingefallen. Wir sind in den Wald gegangen und haben da, keine Ahnung, irgendwelche Sachen gesucht und da irgendwas draus gemacht. Irgendwie Steine, Stöcker, Blätter und dann irgendwas daraus zu Hause zusammengebastelt. Sehr viel haben wir gelacht. Wir haben ja auch mal ganz viel Blödsinn mal gemacht und so. Und da waren wir wirklich auf einer Wellenlänge, kann man sagen. Also ich muss sagen, es war wirklich schön. Es war eine schöne Kindheit.
Jenny und Samira sind 2 Schwestern, die gemeinsam durch dick und dünn gehen. Samira fährt gern mit ihren Inlinern, Jenny ist lieber mit dem Fahrrad unterwegs. Gemeinsam machen sie die Straßen in der Umgebung ihres Elternhauses unsicher. Jenny ist immer mit dem Rad vorne weg, Samira auf Inlinern hinterher. Kennst du es auch? Ich hatte auch eine Kindheit auf dem Fahrrad.
Ich Rollschuhen.
Ja?
Inliner gab es
damals. Da bist du die Inliner. Nee, genau, Rollschuhe waren das. Nee, ich war immer auf dem Fahrrad und hatte immer irgendwelche Wunden, sogar Platzwunden am Kopf, die ich dann zu Hause verschwiegen habe, weil ich dachte, es gäbe Ärger. Mama, an dieser Stelle, ich bin manchmal vom Fahrrad gefallen. Hab's dir nicht gesagt.
Jetzt kommt alles ans Licht.
Ja.
Samira ist ein wildes kleines Mädchen, das gelegentlich auch recht dickköpfig sein kann. Und Jenny beschreibt ihre Schwester als sehr selbstbewusst und als sehr mutig.
Sie hatte halt so einen Pottschnitt, kurze Haare, eine Brille und immer so ein bisschen weitere Klamotten an. Und irgendwann hat sie ja ab einem gewissen Alter, 10, 11, 12 ungefähr, so eine kleine Wandlung gemacht und hat dann die Brille weggelassen, die Haare lang und hat immer schöne Kleidchen angezogen und sie ist wunderschön gewesen. Also dieser südwendische Touch, den sie ja hatte, sie sah immer gut aus einfach, hatte eine wunderschöne Ausstrahlung.
Schön, wie bewundernd sie über ihre Schwester spricht, sehr wertschätzend.
Ja, sehr.
Die beiden Schwestern sind jetzt Jugendliche. Sie gehen zusammen aus, sie haben gemeinsame Freunde, sie verlieben sich. Sie sind immer füreinander da. In guten und in lustigen Zeiten, aber auch in den Zeiten des Zweifels. Wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn der Liebeskummer an die Tür klopft, wenn es in der Schule nicht so läuft, wie es laufen sollte. Zwischen Jenny und Samira passt, wie man so schön sagt, kein Blatt Papier. Jenny beschreibt Samira als eine sehr klare junge Frau.
Also meine Schwester hat ein sehr großes Herz, aber sie hat auch drauf geachtet, wen sie da reinlässt. Also sie hat nicht wirklich da die Tür für jeden aufgelassen, sondern sie hat sich die Menschen angeguckt und wenn sie gemerkt hat, das passt nicht, dann hat sie da auch einen Riegel vorgemacht. Also sie hat nie viele Kontakte gehabt oder Freundinnen. So, aber wenn sie welche gehabt hat, dann hat sie sich die auch richtig ausgesucht, so dass es auch wirklich gepasst hat.
Also Julia, wenn man weiß, was später passiert ist, ist das jetzt wirklich erstaunlich.
Ja.
Samira hat ja als Teenager und als junge Frau offensichtlich nicht viele Menschen an sich rangelassen.
Ja, und es muss im Lauf der Jahre irgendetwas passiert sein. Denn die junge Frau, die wir jetzt hier gerade kennenlernen und die sie uns beschreibt, hat ja mit der Frau, die 2022 plötzlich verschwindet, gar nichts mehr zu tun. Aber wir greifen jetzt noch nicht vor an der Stelle.
Die beiden Schwestern ziehen kurz nacheinander zu Hause aus und starten in ihr Erwachsenenleben. Jenny findet eine kleine Wohnung in Hamburg. Sie beginnt mit ihrer Berufsausbildung und Samira verschlägt es über einige Umwege nach Lübeck. Sie weiß noch nicht, was sie beruflich machen möchte. Sie arbeitet gelegentlich in einem Callcenter oder als Aushilfe in einem Seniorenheim.
Jenny und Samira sind täglich im Kontakt. Sie schreiben sich unzählige Nachrichten über ihre Handys und sie telefonieren ganz oft. Es gibt immer was zu erzählen und es gibt immer was zu besprechen. 2009 klingelt Jennys Telefon. Es ist Samira. Und Samira hat eine große Neuigkeit. Sie ist schwanger.
Samira ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und sie erzählt Jenny, dass der Vater des Kindes nicht begeistert ist von ihrer Schwangerschaft.
Also ich habe mich mit ihr zusammen gefreut, Tante zu werden. Trotzdem war es für mich natürlich auch nicht schön zu hören dann, dass der Vater das Kind nicht wollte. Ne? Also ich hatte mir natürlich für sie was anderes gewünscht, aber ich wusste auch, dass sie eine starke Powerfrau ist, die das auch alleine schaffen wird. Sie ist dann halt in den Modus, Mama-Modus rein. Ne? So, ja, jetzt geht's los, Babysachen kaufen. Bin dann auch viel mit ihr los. Es war eine schöne Zeit. Ich habe einfach immer gedacht, sie ist stark. Sie wird einfach eine Löwenmama sein.
Ja, Löwenmama sein für diese Frau mit 21, finde ich, ist jetzt schon ein großes Ziel. Ja. Ne? Also Mama sein alleine ist schon eine große Herausforderung. Aber muss man jetzt auch nicht zu viel Honig über die Situation machen. Samira hat an dem Punkt leider keine Ausbildung. Ja, sie hat keinen Partner, auch nicht in der Form, dass der wenigstens noch auf der Vaterebene teilnimmt, sondern den gibt's, glaube ich, ja gar nicht mehr. Ne?
Ja, genau.
Das ist ein gänzlich schlechter Ausgangspunkt.
Das stimmt, aber Samira hat ihre Schwester Jenny und sie hat ihre Familie, die sie sehr unterstützt. Und sie hat, glaube ich, das Allerwichtigste, sie freut sich wirklich darauf, Mutter zu werden.
Ja, das ist wirklich erstmal das Wichtigste.
Und im Frühjahr 2010 ist es dann soweit, Samiras Sohn Lukas kommt zur Welt. Der Junge heißt natürlich nicht wirklich so, wir haben den Namen geändert, um ihn zu schützen. Jenny fährt nach Lübeck, um ihren Neffen willkommen zu heißen. Aufgeregt betritt sie das Haus, in dem Samira wohnt und geht die Treppe hinauf. In der Hand hält sie ein kleines Geschenk für Lukas. Es ist ein lustiges, kleines, buntes Knisterbuch.
Es war in ihrer Wohnung damals. Sie sah aus wie eine Mami, also sie sah sehr gesund aus, wie eine frisch gebackene Mami aussieht. Sie hat gestrahlt und ich habe dieses kleine Würmchen gesehen. Es war einfach schön. Also ich war eine stolze Tante, wo ich ihn da dann das erste Mal in die Arme nehmen konnte und einer der schönsten Momente, so an die ich mich erinnern kann. Also sie hat ihr Kind geliebt. Und das habe ich auch immer so empfunden.
Samira ist eine glückliche Mama, trotz der schwierigen Umstände. So beschreibt es uns Jenny sehr anschaulich. Und das nehme ich ihr auch absolut ab.
Ich auch. Ich nehme ihr das auch ab. Samira liebt ihren Sohn Lukas über alles.
Samira lebt weiterhin in ihrer kleinen Wohnung in Lübeck. Jenny wohnt nach wie vor in Hamburg. Aber die beiden Schwestern sehen sich sehr oft. Denn Samira kommt oft auf einen Sprung nach Hamburg. Den kleinen Lukas hat sie immer dabei. Ein Jahr nach Lukas Geburt gibt es Neuigkeiten. Samira hat sich wieder verliebt. Und zwar in einen Mann namens Sven. Samira und Sven waren einige Zeit vor Lukas Geburt schon mal ein Paar. Nun sind sie sich wieder begegnet und haben sich erneut füreinander entschieden.
Jenny weiß nicht viel über Samiras Beziehung zu Sven, aber so ganz geheuer ist ihr der neue Freund ihrer Schwester nicht. Samira erzählt wenig über diese Partnerschaft, aber Jenny spürt, dass Samira Probleme hat.
Naja, es war ein Auf und Ab. Es gab Zeiten, da schien sie immer sehr glücklich zu sein, sehr auch stabil und im Reinen mit sich. Wenn ich sie besucht habe und mein Neffen, war alles gut und schön und sie war glücklich. Und dann gab es aber auch die anderen Zeiten, wo es dann immer so Phasen gab zwischendurch, wo es dann mit diesem Mann schwierig war, also Streitigkeiten, Auseinandersetzungen. Und das hat man ihr dann auch angemerkt, ne, dass sie da dann eher dann ja mit zu kämpfen hatte natürlich auch.
Samira scheint also private Probleme zu haben und diese Beziehung zu Sven klingt sehr schwierig.
Ja, aber Jenny betont, dass Samira auch in dieser Zeit in erster Linie Mama ist. Ihr Sohn Lukas steht für sie immer an erster Stelle.
Ja, Samira ist vor allem Mutter, aber zur Wahrheit gehört auch, dass sie zum Beispiel nie eine Ausbildung macht.
Das ist auch absolut nachvollziehbar. Samira ist ja schon sehr jung Mutter geworden. Sie ist alleinerziehend und wie wir das eben schon gesagt haben, das ist schon mal eine Nummer, ne?
Ja, allerdings.
Aber natürlich ist eine junge Frau, die keinen Beruf erlernt hat, sowieso schon per se im Nachteil. Mhm. Eine Berufsausbildung bedeutet immer auch eine gewisse Sicherheit und dadurch auch eine Freiheit. Ne? Mhm. Vielleicht wären die Dinge später auch anders gelaufen, wenn Samira einen Beruf gehabt hätte. Aber das ist an der Stelle natürlich auch erstmal ja, Spekulation.
Im Jahr 2014 kommt es auch in Jennys Leben zu einer glücklichen Überraschung. Denn auch sie wird Mutter. Im Herbst bringt sie einen Sohn zur Welt. Samira ist außer sich vor Freude. Sie besucht Jenny oft in Hamburg. Mit im Gepäck hat sie jedes Mal ihren eigenen Sohn und eine Tasche voller Babysachen.
Aber im Laufe der Jahre entfremden sich die Schwestern. Grund ist Samiras Freund Sven. Jenny gefällt nicht, was sie über ihn hört. Und ihr gefällt auch nicht, wie Samira sich an seiner Seite verändert. Die Schwestern haben im Dezember 2020 eine Meinungsverschiedenheit. Das erste Mal in ihrem Leben. Jenny sagt Samira ganz deutlich, was sie von deren Beziehung zu Sven hält. Und Samira ist gekränkt. Und sie bittet Jenny darum, eine Zeit lang getrennte Wege zu gehen. Sie braucht Abstand zu ihrer Schwester und verspricht, sich wieder zu melden, wenn sie soweit ist. Für Jenny ist das zunächst in Ordnung. Dass die Auszeit allerdings ein Jahr dauern wird, damit rechnet Jenny im Dezember 2020 nicht.
Wir hatten dann mal eine Auseinandersetzung gehabt. Das ging auch um diesen Mann. Und dann ist der Kontakt quasi weggebrochen. So. Und ja, es war eine sehr schwere Zeit, also für mich. Es war wie ein Entzug, kann man sagen, weil wir ja wirklich jahrelang immer irgendwie miteinander Kontakt hatten und viel auch intensiv Zeit miteinander verbracht haben und immer jeder wusste irgendwie, was im Leben des anderen los ist und plötzlich ist da gar nichts mehr und du hörst nichts mehr von dieser Person und ich habe mir halt Sorgen gemacht. Also ich habe immer gehofft und mir gewünscht, dass es ihr gut geht.
Also Jenny macht sich Sorgen, aber sie geht davon aus, dass Samira sich bei ihr meldet, wenn sie in Not gerät,
ja,
wenn irgendwas wäre. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, für mich gehört viel Größe dazu, einen solchen Wunsch nach Kontaktabbruch und nach Distanz zu akzeptieren. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Wie ist es bei dir?
Ich würde auch alles tun, damit das nicht passiert. Also abgesehen vom Können, finde ich immer, wird aus so einem Kleingraben dann ganz schön schnell ein großer Graben, weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja.
Und ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, Distanz zu schaffen. Ich glaube, nach auch dem schlimmsten Streit müsste man irgendwie dafür sorgen, dass Verbindung bleibt und sich auseinandersetzen. Deswegen stelle ich mir die Frage in der Form nicht. Aber auf jeden Fall stolpert man ja über diesen Kontaktabbruch. Und ich habe da irgendwie den Gedanken, ob Samira da schon irgendwelche anderen Probleme hatte, die sie auch an dem Punkt schon nicht mit Jenny besprechen wollte.
Ja.
Vielleicht wollte sie nicht beunruhigen, weißt du?
Ich meine, vorher haben die Schwestern ja täglich telefoniert. Die haben sich da unzählige WhatsAppen geschrieben. Ich finde das komisch, das auf die Weise anzugehen sozusagen. Ich will jetzt nichts mehr von dir hören.
Ja, ich finde es auch seltsam und ich finde, ein Jahr ist auch sehr lang. Also
total.
Bei 2 Wochen, bei 2 Monaten sagt man nichts, ja. Aber ein Jahr.
Mhm. Ja, genau. Denn dieser Kontaktabbruch, du hast es gerade gesagt, dauert ein Jahr. Und Jenny denkt in dieser Zeit nahezu täglich an ihre Schwester. Sie verfolgt auf den Social-Media-Profilen ihrer Schwester, wie es Samira geht. Und dann, im Dezember 2021, ist es endlich soweit.
Also ein Jahr später.
Ja, Samira meldet sich. Jenny kann es kaum glauben. Sie ist überglücklich, von ihrer Schwester zu hören. Und seit diesem Moment sind die beiden Schwestern wieder in engstem Austausch. Samira erzählt, was sich zugetragen hat. Im Laufe dieses Jahres hat sie Sven und Lübeck verlassen. Sie und ihr Sohn Lukas kamen zunächst in einem Frauenhaus unter. Dann zogen sie um in ein weiteres Frauenhaus. Und nach vielen Umwegen landeten Mutter und Sohn schließlich in einem kleinen Ort in Hessen, in Kirchhain, in der Nähe von Marburg. Samira hat es geschafft, Lübeck und vor allem Sven den Rücken zu kehren. Und Jenny ist glücklich über diese Entwicklung.
Ich habe mir was anderes für sie gewünscht. Und trotzdem war ich aber auch stolz auf sie, muss ich sagen. Also, dass sie das geschafft hat. Also, ich habe ihr das auch immer wieder gesagt, dass ich wirklich stolz auf sie bin, dass sie den Schritt gegangen ist. Was ich damals nie gedacht hätte, dass sie das schafft. Also, ich habe wirklich gedacht, sie kommt von diesem Mann nicht los. Also, es war so, als wenn dieses eine Jahr gar nicht da war. Also, es war ab dem Zeitpunkt, wo wir wieder miteinander geschrieben haben, so, als wenn wir nie voneinander getrennt gewesen wären.
Wenn ich durch ein solches Horrorjahr gegangen wäre, wie Samira, die mit ihrem kleinen Kind in mehreren Frauenhäusern untergekommen ist.
Und bei Frauenhaus klingelt es ja gleich, da muss ja
absolut
schon einiges los gewesen sein, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Das klingt ja wie eine Flucht, ne? Mehrere Frauenhäuser. Und ich hätte eine Schwester wie die Jenny.
Ja.
Würde ich die doch mal anrufen.
Ja.
Also vielleicht gar nicht, weil ich denke, die könnte mir konkret helfen. Aber um mein Herz auszuschütten, um mal irgendwo Trost und Zuspruch zu bekommen.
Ich weiß genau, was du meinst. Vor allem jetzt, wo man auch noch mehr hört, was da ja so vorgefallen ist in dem Jahr, stolper ich umso mehr drüber. Ja, aber wir werden ja dazu auch noch was hören. Ich glaube, dass Samira grundsätzlich einfach ein Mensch ist, der schwer Hilfe annehmen kann.
Mhm.
Also anscheinend scheint sie durch bittere und dunkle Phasen ihres Lebens allein gehen zu wollen. Und genau das wird ihr später zum Verhängnis.
Ja, aber darüber werden wir später noch sprechen.
Mhm.
Bleiben wir jetzt also im Dezember 2021. Die Samira lebt jetzt in Kirchhain. Das liegt etwa 12 Kilometer östlich von Marburg und hat etwas mehr als 16.000 Einwohner.
Mhm.
Samira hat eine kleine Wohnung für sich und ihren Sohn Lukas gefunden. Und sie schickt Jenny viele, viele Bilder von ihrem neuen Zuhause.
Jenny ist völlig begeistert von den wunderschönen Fachwerkhäusern des Ortes und von der wunderbaren Landschaft. Jenny möchte Samira so schnell wie möglich besuchen. Aber Samiras Wohnung ist noch einzurichten. Lukas muss sich in der Schule eingewöhnen und auch sonst hat Samira angeblich wahnsinnig viel zu erledigen. Der Besuchstermin in Hessen wird immer wieder verschoben.
Ja, aber Jenny ist völlig unbesorgt. Sie hat keinen Zweifel daran, dass es Samira in Kirchhain gut geht. Und Samira erzählt auch, dass sie sich gelegentlich wieder mit Männern trifft, und zwar auf ein Date. Und sie scheint bereit zu sein für ein neues Leben.
Die Planung für ein Treffen der Schwestern wird schließlich immer konkreter. Und am 20. Mai 2022 ist es dann soweit. Samira und Lukas kommen für einen Tag nach Hamburg. Es ist morgens 10 Uhr. Jenny und ihr kleiner Sohn stehen am Bahnsteig. Dann endlich fährt Samiras Zug ein.
Also als ich sie gesehen habe, als sie aus dem Zug ausgestiegen ist und auch mein Neffen, der ja einen riesen Sprung gemacht hat, weil ich ihn ja so lange nicht gesehen habe, es sind Tränen geflossen, also auf beiden Seiten. Es war einfach schön, sie in den Arm zu nehmen. Wir standen, glaube ich, 5 Minuten am Bahnhof und haben nur uns im Arm gehalten, sie und ich, und haben uns nicht losgelassen.
Ja, die Schwestern sind nach ziemlich langer Zeit endlich wieder vereint.
Mhm.
Und sie gehen direkt vom Bahnhof zum Bäcker, kaufen Süßes für sich und die Jungs. Und dann geht's zu einem Indoor-Spielplatz. Sie reden und reden und genießen die gemeinsame Zeit. So hat es uns Jenny erzählt, ne?
Mhm. Aber warum fährt Jenny eigentlich nicht nach Hessen? Sie hätte doch so gerne Samiras neues Zuhause gesehen und kennengelernt. Wieso findet das Treffen der Schwestern in Hamburg statt?
Finde ich auch seltsam, genau wie du sagst. Wenn ja ich irgendwo neu hinziehe und meine Schwester ist so begeistert davon, dann zeige ich ihr eigentlich mein neues Zuhause. So genau wissen wir es nicht. Samira hat es so vorgeschlagen und vorgegeben. Jenny soll erst ein paar Wochen später in den Sommerferien für einige Tage nach Kirchhain fahren.
Aber dazu wird es niemals kommen. Denn was Jenny an diesem Tag im Mai 2022 in Hamburg nicht ahnen kann, es ist das letzte Mal, dass sie Samira sieht.
Nein, das kann Jenny nicht ahnen. Jenny verbringt einen völlig unbeschwerten Frühlingstag mit ihrer Schwester und den Jungs. Und nichts in Samiras Verhalten lässt darauf schließen, dass etwas nicht in Ordnung wäre.
Sie hatte mir übermittelt bei dem Treffen, dass es ihr gut geht. Sie wirkte wie immer, sie sah gut aus, sie wirkte stark, selbstbewusst und für mich deutete überhaupt nichts darauf hin, dass irgendwie sie in irgendwelchen Problemen steckt.
Am Abend heißt es Abschied nehmen. Die beiden Schwestern umarmen sich schon lange, bevor der Zug einfährt. Etwa 10 Minuten stehen sie so da, Arm in Arm und flüstern sich zu, dass sie sich lieben und schnell wiedersehen wollen. Dann ist der Zug da. Samira und Lukas steigen ein. Der Zug ist sehr voll und Samira hat Angst, keinen Sitzplatz zu bekommen.
Zum Glück hat es aber geklappt, hatten dann einen Fensterplatz und ich bin dann noch mit meinem Sohn hin. Wir standen dann da noch vor der Scheibe und ich weiß auch, dass ich meine Hand so an die Scheibe und sie auch. Und als der Zug losgefahren ist, haben wir uns noch ein Küsschen gegeben. Und ja, das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Wenn ich gewusst hätte, dass es das letzte Mal wäre, ich hätte ihr wahrscheinlich noch viele Sachen gesagt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mir gesagt hätte, wie es wirklich bei ihr aussieht.
Ja, Samira ist eine gute Schauspielerin. Und sie kann offensichtlich nicht gut Hilfe annehmen. Und das haben wir ja auch schon vorhin angedeutet. Denn wie Samiras Leben in Kirchhain wirklich aussieht, davon hat Jenny nach diesem Treffen in Hamburg ja nicht die leiseste Ahnung. Ne?
Nein, Samira spielt Jenny eine heile Welt vor.
Und ich denke, Samira ist auch sehr stolz, weil Jenny beschreibt sie ja als unglaublich großherzig und hilfsbereit. Aber wenn sie selber halt so ganz schlimme Schwierigkeiten hat, dann will sie das irgendwie, glaube ich, überspielen. Ja. Sie will diese Rolle dieser Schwester, die alles im Griff hat und wo alles gut ist, das will sie weiter durchhalten. Also es ist ganz klar im Nachhinein, sie verbirgt da schon etwas.
Ja, Samira steckt in großen Schwierigkeiten und Jenny ahnt nicht, dass Samira ihr bei dem Besuch in Hamburg tatsächlich sehr viel verheimlicht hat.
Samira meldet sich sofort, als sie wohlbehalten in Marburg ankommt. Die Schwestern telefonieren jeden Tag miteinander. Dann, etwa 3 Wochen nach ihrem Treffen in Hamburg, schickt Samira Jenny ein Foto.
Und ich wusste jetzt gerade nicht, in dem Moment, war das ein Corona-Test, Schwangerschaftstest? Haben wir da noch so ein bisschen rumgealbert? Nee, das ist schon ein Schwangerschaftstest. Also es kam sehr überraschend, muss ich sagen. Ich war überrascht.
Samira ist also wieder schwanger. Und Jenny erfährt nun von Samira, dass sie schon im 3. Monat ist.
Und das bedeutet natürlich, dass sie schon Ende Mai bei dem Treffen in Hamburg schwanger war. Klar.
Ja, vielleicht wusste sie es nicht. Glaubst du, sie wusste es schon? Doch, oder? Man weiß es.
Ja, oder der Monat.
Vor allem ist es ihr zweites Kind. Ne? Also Jenny hat uns erzählt, dass sie im Nachhinein die Fotos angeschaut hat, die sie an diesem Tag in Hamburg gemacht hatten und dass sie nun auf den Bildern von Samira sogar schon ein kleines Bäuchlein entdecken konnte. Also im Nachhinein. Mhm. Aber im Mai bei dem Treffen war ihr natürlich überhaupt nichts aufgefallen.
Und wissen wir, ob Samira sich auf das Baby gefreut hat?
Also Jenny erinnert sich noch, dass Samira in diesem Telefonat schon im, ja, sie sagt Mama-Modus ist, so nennt sie das. Samira hatte sich da wohl schon verschiedene Namen überlegt und hat sich wahnsinnig auf das Baby gefreut.
So, die entscheidende Frage. Hm? Sprechen die beiden denn auch darüber, wer der Vater des Kindes ist?
Ja, und Jenny wundert sich, denn Samira sagt, dass sie nicht weiß, wer der Vater ist. Jedenfalls erzählt sie das Jenny so. Es kommen wohl mehrere Männer in Frage.
So, was heißt mehrere Männer? 2.
ja, also wir sprechen wohl von mehr als zwei Männern, die da in Frage kommen, um genau zu sein. Wir sprechen von, oder sie sprach von mindestens drei, aber vielleicht vier potenziellen Vätern.
Gut, das ist
ungewöhnlich.
Ungewöhnlich. Mhm. Vor allem für Samira. Wir haben ja vorhin gehört, dass sie ihr Herz nicht jedem schenkt,
ja,
dass sie sehr vorsichtig ist. Und sie klingt ja in Jennys Beschreibungen überhaupt nicht wie eine Frau, die nicht weiß, welcher von vier Männern der potenzielle Vater ihres Babys ist.
Ja. Jenny möchte natürlich wissen, wer diese Männer sind, die als Väter für das ungeborene Baby in Frage kommen. Samira geht völlig entspannt mit der Situation um und erzählt freimütig. Doch die Wahrheit, die wird Jenny erst einige Wochen später erfahren.
Ich bin ja da zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass es wirklich so ist, wie sie es mir gesagt hat. Das waren Männer, die sie da irgendwo in einem Chat kennengelernt hat, in so einem Online-Dating-Portal und sich mit denen verabredet hat.
Also an dem Punkt sind die Männer angeblich Flirts, die Samira gedatet hat.
Genau, Bekanntschaften aus einem ganz normalen Dating-Portal.
Ja, und auch wenn Jenny das wahrscheinlich nicht sehr, ich sag mal, prickelnd fand von ihrer Schwester, hat sie keinen Verdacht geschöpft. Wie auch.
Samira erzählt Jenny, dass sie die in Frage kommenden Männer anschreiben werde, um ihnen mitzuteilen, dass sie eventuell Papa werden. Und wenige Tage später sind die Antworten der Männer da und Samira schickt Screenshots an Jenny.
Ja, also man muss sagen, dass es keinerlei positive Resonanz gab auf die Information. Also ich kann mich erinnern, dass da keiner dabei war, der gesagt hat, ach Mensch, so oder wir schaffen das oder so. Also es war eher so eine Anti-Haltung von allen.
Tja, natürlich wünscht man sich in der idealen Welt eine andere Reaktion, weil wir müssen auch an der Stelle über ungeschützten Geschlechtsverkehr sprechen. Auch Männer sollten sich jederzeit dann der Verantwortung bewusst sein oder das Bewusstsein haben, okay, abgesehen von Krankheiten kann es dann auch passieren, dass ich Vater werde. Und eigentlich wünscht man sich dann einen verantwortungsvollen Umgang damit. Das war hier gar nicht so. Da war niemand dabei, der die Größe hatte zu sagen, okay, wir sind zwar kein Paar, aber wir gehen den Weg gemeinsam oder ich werde dich unterstützen. Pustekuchen, gar nichts.
Was ich mich frage, Samira hat ja ein Kind, einen Sohn. Wann soll sie diese vielen Männer getroffen haben?
Also Jenny erinnert sich daran, dass Samira von dem ein oder anderen Date im Vorfeld auch schon mal erzählt hat. Sie verabredete sich mit Männern oft, wenn der Lukas in der Schule war wohl. Gelegentlich ging sie auch abends aus, aber dann war sie für Lukas immer telefonisch zu erreichen. Ihr Sohn ist mittlerweile 12 Jahre alt. Es handelt sich um einen recht kleinen Ort. Man ist ganz schnell wieder zu Hause, wenn was wäre. Für Jenny war das alles kein Grund zur Besorgnis, bis sie von der Schwangerschaft und den drei möglichen Vätern erfährt. Die Sommerferien stehen jetzt vor der Tür und Jenny plant, Samira gemeinsam mit ihrem Sohn für ein paar Tage in Hessen zu besuchen. Sie will sich jetzt wirklich selbst davon überzeugen, ob bei Samira alles in Ordnung ist.
Es ist Freitag, der 29. Juli 2022, morgens um 11 Uhr. Jenny kommt von der Arbeit und sie schließt ihr Auto auf und freut sich, denn das war ihr letzter Arbeitstag vor ihrem Urlaub. Ihr Sohn hat schon seit 2 Wochen Ferien und nun steht eine Reise nach Hessen nichts mehr im Wege. Jenny möchte Samira besuchen und ein paar Tage bei ihr verbringen. So haben es die beiden Schwestern besprochen. Nur ein Termin für die Reise, den gibt's noch nicht.
Jenny schließt ihr Auto auf und will einsteigen und genau in diesem Moment klingelt ihr Handy. Jenny sieht auf dem Display die Nummer von Samiras Sohn Lukas.
Mein Neffe rief mich an. Und da habe ich natürlich erstmal nichts Böses gedacht, weil er mich ja auch so zwischendurch öfter mal angerufen hat, um zu fragen, einfach wie es geht oder so. Er hatte ja sein eigenes Handy. Und ich bin dann rangegangen, ganz normal, habe gefragt, hey, alles gut? Und dann kam mir gleich eine etwas erschütterte Stimme entgegen. Ja, Mama ist weg. Also Tante Jenny, Mama ist weg.
Jenny sitzt jetzt völlig atemlos im Auto und hört sich an, was Lukas ihr berichtet.
Dann erzählte er mir, dass sie einen Tag vorher schon weggegangen ist und die ganze Nacht nicht zu Hause war und ihr Handy aus wäre. So. Da war natürlich mein erster Grundgedanke, dass ich zu ihm gesagt habe, ich lege mal kurz auf und versuche sie zu erreichen. So. habe ich dann gleich getan, ohne Erfolg. Ihr Handy war aus, habe ihr dann geschrieben per WhatsApp, um zu gucken, ob die Nachrichten durchkommen. Leider auch nicht. Habe ihn dann natürlich sofort wieder angerufen. Und dann war der nächste logische Gedanke natürlich, sofort die Polizei zu informieren, weil da irgendwas nicht stimmt. Das war sofort mein Gefühl, dass da stimmt irgendwas nicht.
Jenny und ihr Neffe sprechen über die nächsten Schritte. Jenny überlegt und fragt Lukas dann, ob er sich zutraue, bei der Polizei anzurufen und seine Mutter als vermisst zu melden. Lukas überlegt ganz kurz und sagt dann ja.
Der Grundgedanke dahinter war, dass ich mir gedacht habe, wenn ein Kind anruft bei der Polizei und seine Mama als vermisst meldet, dass sie schneller reagieren. Und natürlich auch, er kannte seine Gegebenheiten ja auch so. Also Wohnort, Adresse, Stockwerk und so weiter. Da ich ja noch nie dort war, habe ich gedacht, das würde einfach alles beschleunigen, so dass die schneller da eintreffen auch bei ihm, was ja in dem Falle auch sehr wichtig war, dass da schnellstmöglich jemand eintrifft.
Finde ich eigentlich total geistesgegenwärtig von ihr. Mhm. Weißt du, als wenn sie aus Hamburg anruft, hallo, da irgendwo in Hessen meldet sich gerade meine Schwester nicht, wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Also ich finde es total richtig.
Ja, gute Idee. Und alles klappt genauso, wie Jenny sich das vorgestellt hat. Lukas wählt die 110. Und etwa 7 bis 8 Minuten später stehen 2 Polizisten vor seiner Tür. Jenny ist natürlich die ganze Zeit mit Lukas am Telefon. Und als die Polizisten da sind, spricht auch sie mit einem der Beamten.
Jetzt kommt Werbung. Silvi, hast du jetzt eigentlich schon mal mit HelloFresh gekocht?
Nein, Julia, habe ich noch nicht. Aber die erste Box ist unterwegs. Und ich bin total gespannt. Und vor allem bin ich gespannt, wie meine Töchter das hinkriegen.
Okay, dazu kann ich dir was sagen. Ne? Also du weißt ja, ich habe eine Tochter erwachsen und einen jungen erwachsenen Sohn. Meine Tochter kriegt es mit dem Kochen eigentlich ganz gut hin, aber bei meinem Sohn ist so, also wie soll ich das ausdrücken? Also wenn wir das Haus länger als 48 Stunden verlassen, habe ich schon Angst, dass er den Hungertod sterben könnte, wenn er nicht genug Geld für Döner hat. So, also es ist wirklich so. Und jetzt war es so, an Ostern waren wir ja eine Woche alleine weg, mein Mann und ich. Und ich bekomme auf einmal, warte, ich zeig dir die mal. Ich bekomme auf einmal an 2 Tagen Fotos von unserem Großen, schau mal das hier an, von einer veganen Bowl mit Sesam, Süßkartoffeln und Avocado. Was sagst du?
Wie sieht die denn aus? Ja. Also das hat er geklaut aus dem Internet, nee, oder hat er die selbst gemacht?
Ja, und hier, warte, alpine Käse-Spätzle-Pfanne mit Bacon.
Das gibt's doch nicht.
Hat mein Sohn alleine gekocht mit HelloFresh. Und deswegen liebe ich HelloFresh. Danke. Es ist das Ende der Döner-Ära, wenn wir nicht zu Hause sind. Also HelloFresh bedeutet mehr Vielfalt, mehr Geschmack. Ihr könnt jede Woche über 40 abwechslungsreiche Rezepte auswählen, ohne diesen üblichen Planungs- und Einkaufsstress. Also auch für uns Mütter oder kochenden Väter wirklich ein Riesenvorteil. Und dank der Rezeptkarten, den Beweis hat mein Sohn angetreten, kann man die Gerichte einfach und schnell zubereiten. Und im flexiblen Abo kann man jederzeit die Lieferung anpassen. Weißt du, wenn du in Urlaub fährst oder so?
Ah, okay, ja.
Wenn du pausieren möchtest und auch das Kündigen machen die einem nicht so schwer. Mit der Kochbox erlebt man täglich ja eine kulinarische Reise durch die Welt von den vertrauten Klassikern, hast du gerade gesehen, die Spätzle, so ein bisschen abgewandelt, bis zur kreativen Neuinterpretation. Und nur im April verfügbar die limitierten Taste of Asia, also da kriegen sie mich ja total, das ist völlig meins. Diese Gerichte entführen euch auf eine Reise durch zum Beispiel Japan, Korea und Malaysia. Damit erlebt ihr fernöstliche Genüsse, die Spaß machen beim Kochen, die auf dem Teller wirklich beeindruckend aussehen und richtig gut schmecken. Da gibt's zum Beispiel eine japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den man selber färbt.
Ich habe schon Hunger. Ja, und extra für euch mit dem Code SPURLOS, alles groß geschrieben, also der Code SPURLOS, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch. Und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig.
Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Werbung zu Ende. Die Polizisten machen sich ein schnelles Bild von der Lage und erklären Jenny, dass sie Lukas nun mitnehmen werden. Sie gehen davon aus, dass er vorübergehend in einer Pflegefamilie untergebracht werden kann. Und von diesem Zeitpunkt an ist Jenny in ständigem Kontakt mit ihrem Neffen Lukas und mit der Polizei.
Am Nachmittag des 29. Juli wird Lukas wie vereinbart von einer Pflegefamilie aufgenommen. Jenny telefoniert lange mit den Pflegeeltern und mit Lukas. Und ihr Neffe scheint in besten Händen zu sein.
Ja, in besten Händen zu sein. Auch da, finde ich, stolper ich erstmal drüber. Denn warum hat sie sich dazu entschlossen? Eigentlich müsste man ja sagen, sie hätte ihn ja auch vielleicht zu sich nehmen können. Vielleicht erklärst du die Umstände.
Ja, also man muss sagen, die Jenny hat ihr eigenes Kind. Sie ist in dem Moment...
Wie alt war der?
Der ist 8 zu dem Zeitpunkt. Sie lebt in Trennung.
Ah, auch in der Situation.
Auch in der Situation. Und vor allem hat sie mit den Behörden besprochen, dass es für den Jungen besser wäre, erstmal in seinem gewohnten Umfeld, also zumindest in seinem Wohnort zu bleiben.
Verstehe ich. Der ist 12, da definierst du dich nur noch über die Freunde und übers Umfeld.
So ist es.
Ja, dann kann man es besser verstehen.
Ja, zeitgleich wird die Polizei tätig, denn Samira ist Mutter und sie ist schwanger. Und man geht nicht davon aus, dass die 34-Jährige aus freien Stücken nicht nach Hause kommt.
Am späten Freitagabend steht so viel fest. Samira verlässt am Tag zuvor, also am Donnerstag, den 28. Juli, gegen 14 Uhr ihr Zuhause. Sie sagt ihrem Sohn, dass sie bald wieder zurück sei, aber sie kommt nicht wieder. Telefonisch ist sie dann nicht mehr zu erreichen. Bei einer weiteren Begehung von Samiras Apartment finden die Polizisten Samiras EC-Karte und ihr Ladekabel auf dem Esstisch.
Aber das kann ja nur heißen, dass Samira tatsächlich nicht vorhatte, länger wegzubleiben.
Ja, es ist nun Freitagabend. Samira ist mehr als 24 Stunden verschwunden und ihr Handy ist aus. Jenny hofft, dass Samira einfach irgendwo aufgehalten wurde und ihr Handy nicht laden kann. Denn das Ladekabel, haben wir gerade gehört, liegt ja in ihrer Wohnung.
Ja, Jenny weiß natürlich im Grunde, dass man sein Handy heute überall laden kann. In jedem Café, in jedem Kiosk würde man Samira weiterhelfen.
Und Samira könnte auch jemanden bitten, für sie anzurufen. Also ist eine nette junge Frau. Also ich glaube, die hätte da keine Schwierigkeiten. Aber Jenny klammert sich zu diesem Zeitpunkt an diesen Gedanken, finde ich total nachvollziehbar. Du willst die Katastrophe einfach noch nicht wahrhaben.
Aber als Samira am nächsten Tag, am Samstag, den 30. Juli, immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, da wird Jenny klar, es muss etwas Schreckliches passiert sein.
Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht mehr aus. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Kriminalpolizei Marburg übernimmt nun den vermissten Fall Samira. Die Ermittler versuchen, Samiras Weg vom Tag ihres Verschwindens zu rekonstruieren. Sie befragen Nachbarn und setzen Spürhunde ein. Die Zeugenaussagen und das Anschlageverhalten der Spürhunde ergeben folgendes Bild. Samira verlässt am Donnerstag, den 28. Juli 2022 gegen 14 Uhr ihre Wohnung in Kirchhain. Sie trägt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein schwarzes, ärmelloses Sommerkleid und sie trägt weiße Sneaker mit auffälligen orangefarbenen Schnürsenkeln. Samira läuft die Straße vor ihrem Haus entlang. Dort steigt sie in ein schwarzes Auto. Um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt, weiß man nicht. Auch das Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Fest steht nur, an diesem Punkt verliert sich Samiras Spur. Eine Auswertung der Handydaten ergibt, dass Samira das letzte Mal gegen 14.30 Uhr online ist. Danach ist ihr Handy nicht mehr aktiv und auch nicht mehr zu orten. Samiras Ex-Freund Sven aus Lübeck wird sofort vernommen. Das Ergebnis der Befragung, es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die darauf schließen lassen, dass Sven etwas mit Samiras Verschwinden zu tun hat. Bis heute gibt es keinen Tatverdacht gegen Sven. Er gilt als unschuldig. Es ist der 31. Juli 2022 und es gibt immer noch kein Lebenszeichen von Samira.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Die Kriminalpolizei liest nun Samiras Laptop aus und dort findet man etwas. Etwas, mit dem niemand gerechnet hätte. Die Kriminalpolizei entdeckt in Samiras Laptop etwas Erschütterndes. Auf einer Erotikplattform im Internet hat Samira unter dem Namen Sunshine Fotos von sich eingestellt und ihre Kontaktdaten. Es gibt keinen Zweifel, Samira hat als Prostituierte gearbeitet. Diese Erkenntnis verändert mit einem Schlag die komplette Situation, denn plötzlich ist alles möglich. Und nun kommen sehr viele Männer als Tatverdächtige in Frage. So war's.
Ja, das ist also Samiras Geheimnis. Und nun wird auch klar, warum es 3 oder 4 potenzielle Väter für ihr ungeborenes Baby gibt.
Ja, damit hatte keiner gerechnet.
Und es stellt sich natürlich sofort die Frage, warum? Warum hat sie als Prostituierte gearbeitet? War sie in Not?
Also sie war alleinerziehend, sie hatte keinen Job, sie hatte keine Ausbildung, wir haben darüber gesprochen. Sie bezog nur die übliche Hilfe vom Amt. Und ich glaube schon, dass man nicht ausschließen kann, dass sie wirklich große finanzielle Schwierigkeiten hatte. Und da frage ich mich natürlich, was ist in diesem Jahr passiert, in dem sie verschwunden war? Mhm. Das Jahr 2020, gab's da jemanden, der sie erpresst hat? Ja, hat sie Zuhälter kennengelernt? Ist sie in diesem Jahr dann in diese Schwierigkeiten geraten?
Ja, die Samira hat sich niemandem anvertraut. Mhm. Und wir wissen nichts. Wir wissen nichts, was in diesem Jahr 2022 passiert ist.
Ja, und als Jenny hört, was man über Samira rausgefunden hat, ist sie natürlich, sie ist erschüttert und sie ist verletzt.
Ja, da ist bei mir natürlich erstmal eine innerliche Welt zusammengebrochen, kann man sagen. Also ich hatte das nie für möglich, also ich habe es nie gedacht von ihr, ich habe auch nie irgendwas geahnt.
Ja, ich verstehe das total. Ne? Ich wäre an Jennys Stelle auch richtig erschüttert. Und zwar nicht aus so einer Bewertung dessen, was sie, was weiß ich, moralische Befindlichkeiten aus dem Punkt heraus nicht, sondern weil Samira einfach, und da kommen wir zum Kernthema der Geschichte, einfach ein heimliches Doppelleben geführt hat und mir als Schwester nichts sagt. Sich nicht anvertraut, das würde mich auch total bestürzen.
Ja, also die Schwestern sind sich so nah eigentlich und im Grunde so fremd. Mhm. Und ich frage mich auch, warum hat Samira nicht um Hilfe gebeten?
Ich kann mir es nur so erklären, dass sie vielleicht Jenny auch in irgendwas nicht hineinziehen wollte, was vielleicht auch gefährlich war. Ich meine, wir wissen ja jetzt, was dann passiert ist. Sie scheint ja Probleme mit irgendwelchen Menschen gehabt zu haben.
Mhm. Was man sicher erwähnen muss, Julia, das ist, die Samira hat sich von dem Geld keine Prada- oder Gucci-Taschen gekauft.
Ja.
Die lebte überhaupt nicht auf großem Fuße und das hat Jenny auch nochmal bestätigt. Sie war immer gut angezogen, sportlich, aber sie hat bei günstigen Modeketten eingekauft.
Ich finde auch, man bricht da immer relativ schnell den Stab, aber wir sind hier auch die Anwälte derer und das Sprachrohr derer, die selber aus welchen Gründen auch immer nicht sprechen können.
Jenny hat dazu ihre ganz eigene Sicht.
Also sie wollte natürlich, sie ist ja ganz frisch erst da in Marburg angekommen und hatte ja auch noch nicht alles zusammen quasi. Und sie wollte ein schönes Zuhause für ihren Sohn. Sie hat ja auch mit ihm was unternommen. Sie ist mit ihm viel und oft raus, Eis essen gegangen und schwimmen und auf die Kirmes. Und sie wollte einfach, dass es ihm gut geht. So. Und dass sie ihm einfach was ermöglichen wollte.
Kurze Zeit nach Samiras Verschwinden wird bei der Kriminalpolizei in Marburg die Sonderkommission Samira ins Leben gerufen. Denn spätestens jetzt glaubt niemand mehr an ein freiwilliges Verschwinden von Samira. Im Lauf der nächsten Tage werden die Männer befragt, die mit Samira auf der Basis ihrer Erotikplattform in Kontakt waren. Aber auch hier ergibt sich kein konkreter Tatverdacht. Die Männer sind größtenteils sehr kooperativ und versuchen zu helfen. Einige melden sich von selbst, als sie von Samiras Verschwinden erfahren. Aber die Polizei kommt trotz der Unterstützung keinen Schritt weiter. Trotzdem steht der Verdacht im Raum, dass Samiras Verschwinden mit ihrer Tätigkeit als Sunshine in direkter Verbindung steht.
Also die Polizei oder Mordkommission ist davon ausgegangen, dass sie an irgendjemanden geraten ist, an einen, der vielleicht innerlich irgendwie Angst gekriegt hat und ihr was Schlimmes angetan hat.
In den Tagen nach Samiras Verschwinden finden 8 große Suchaktionen in der Umgebung von Kirchhain statt. Etwa 50 Bereitschaftspolizisten durchkämmen an diesen Tagen die Gegend. Mit dabei sind immer 3 Leichenspürhunde. Außerdem werden Spezialhunde eingesetzt, die auch in Gewässern nach Vermissten suchen können. Hubschrauber kreisen über den Feldern rund um den beschaulichen Ort, um die Suchmannschaften auf dem Boden zu unterstützen. Parallel ermittelt die Soko Samira im Kreis der Männer, die mit Samira Kontakt hatten. Inzwischen hat man auch Kontakt zu den Männern, die als potenzielle Väter für Samiras ungeborenes Baby in Frage kommen. Aber auch hier ergibt sich kein Tatverdacht. Keiner dieser Männer hat offensichtlich etwas mit dem Verschwinden von Samira zu tun. Es ist nun 2 Wochen her, dass Samira ihre Wohnung verlassen hat, mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Und es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt, wo sie sein könnte.
Und wie geht's in der Zeit eigentlich mit Lukas, mit Samiras Sohn, weiter?
Also der ist zunächst bei dieser Pflegefamilie in Kirchhain und später kann ihn seine eigene Familie zu sich holen. Jenny und ihre Familie bitten darum, über Lukas' Aufenthaltsort nicht zu sprechen, um ihn zu schützen. Aber so viel sei gesagt, Samiras Sohn ist gut untergebracht. Bis heute gab es keinen einzigen Hinweis, der etwas zur Aufklärung von Samiras Verschwinden beitragen konnte. Es gab keinen einzigen. Man geht nicht davon aus, dass Samira aus eigenen Stücken nicht in ihre Wohnung und nicht zu ihrem Sohn zurückgekehrt ist. Seit dem 28. Juli 2022 fehlt jede Spur von der damals 34-Jährigen. Und für Jenny ist das schwer zu verkraften.
Also ich bin immer noch gefangen in diesem, wo ist sie? Die Frage, die einen quält, immer noch, ob man eines Tages abschließen kann, ob sie gefunden wird und man seinen innerlichen Frieden wieder bekommt. Ich fühle mich immer noch sehr machtlos und kraftlos. Also es zehrt einen innerlich aus.
Jenny gibt trotzdem die Hoffnung nicht auf, die Hoffnung, dass ihre Schwester Samira noch gefunden werden könnte.
Aber leider hat sich bis zum heutigen Tage keine Information oder kein Hinweis ergeben, der dazu geführt hat, dass sie gefunden wurde. Deswegen ist es immer noch so wichtig, auch nach so langer Zeit, dass sich Menschen melden, die sich an sie erinnern, die sie gesehen haben, die in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, mit ihr Kontakt hatten. Und auch wenn diese Menschen denken, ach Mensch, dieser Hinweis ist vielleicht doch so klein und unwichtig. Nein, jeder Hinweis zählt, egal wie klein er zu sein scheint.
Ja, und auch wir hier im Podcast, denn das ist auch Sinn und Mentalität unseres Podcasts, geben die Hoffnung nicht auf. Mhm. Und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal aufrufen und zusammenfassen. Samira war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 34 Jahre alt. Sie war schwanger. Sie trug wahrscheinlich ein schwarzes, ärmelloses Sommerkleid und weiße Sneaker mit orangefarbenen Schnürsenkeln. Samira ist 1,58 Meter groß. Sie hat eine schlanke, sportliche Figur, lange, dunkle Haare und verschiedene Tattoos. Zuletzt gesehen wurde sie in Kirchhain in der Straße unterm Grot. Das war am 28. Juli 2022 gegen 14 Uhr. Und ein Bild von Samira werde ich auch nochmal auf meinem Instagram-Account posten. Wir sind hier, ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen, sehr in Gedanken bei Jenny, bei Samira selbst natürlich, ja, und bei der ganzen Familie. Und bitten euch gerne, eure Gedanken, eure Überlegungen und alles, was euch dazu einfällt, mit uns zu teilen. Silvi, an wen können die Zuhörer und Zuhörerinnen schreiben?
Unsere E-Mail-Adresse lautet info@spurlospodcast.de und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes.
Silvi, vielen Dank fürs Miterzählen.
Ich danke dir, Julia.
Und an euch, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Und passt aufeinander auf.